This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
September 2008. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermuda-Funk. Wie sehr oft haben wir euch auch heute einen Studiogast mitgebracht. Unser Gast ist an diesem regnerischen Mittwochabend der Präsident des SV Waldhof, Dr. Mario Nöll. Hallo Herr Nöll.
Schönen guten Abend.
Ja, zunächst einmal möchte ich Ihnen im Namen von Doppelpass, aber auch von sehr vielen der fragestellenden Leute heute Abend zu Ihrer Hochzeit in der vergangenen Woche gratulieren.
Danke.
Und möchte damit an den Dasch übergeben, der die erste Frage stellen wird.
Ja, schnelle Überleitung. Ja, unser Pressi ist gestresst, oder? Kann man das so sagen?
Ja, das trifft schon zu, ja.
Also er wirkt zumindest gestresst. Woran liegt es? Sie waren gestern in Fürth dabei und wie haben Sie das Spiel erlebt?
Ja, das Spiel habe ich hoch erfreut erlebt. Eigentlich von der ersten Minute an war es eine kompakte, hochkonzentrierte Leistung. Die Mannschaft, oder man hatte zum ersten Mal diese Saison eigentlich den Eindruck, dass da eine richtige Mannschaft auf dem Platz steht. Und ja, von daher auch das Ergebnis war ja sehr erfreulich. Und aber da es doch eine weite Fahrt war, kam ich dann irgendwann gegen 12 nach Hause. Heute Morgen ging es dann schon wieder los, nachdem auch der Tag gestern schon sehr, sehr früh angefangen hatte. Und ja, jetzt haben wir auch schon wieder 8 Uhr und heute auch schon wieder eine Präsidiumssitzung hinter mir. Und dementsprechend ja, bin ich jetzt nicht unbedingt in Topform heute Abend, aber ich hoffe, dass ich das Interview hier heute auch noch halbwegs ordentlich über die Bühne bringen kann.
Ja, wir haben heute eine vielleicht etwas schwierige Sendung vor uns. Zum einen haben wir in der vergangenen Zeit ein paar unangenehme Vorfälle gehabt, die negativ auf den Verein zurück ein schlechtes Bild auf den Verein werfen. Zum einen sind auch natürlich sportliche Fragen, die im Vordergrund stehen. Ich würde mal vorschlagen, wir machen im Prinzip zwei getrennte Bereiche. Zum einen mal die sportlichen Belange, zum anderen mal die diese andere Thematik, sind Sie damit einverstanden?
Ja gut, wobei der sportliche Teil oder der andere Teil schon der größere sein sollte, denn ich denke, die anderen Dinge immer wieder neue hochzukochen, ist der Sache, denke ich, nicht dienlich. Und
gut, der eine oder andere Diskussionsbedarf darüber besteht natürlich. Das Bild in der Öffentlichkeit wird doch maßgeblich beeinflusst und das können wir natürlich als Waldhof-Fans auch nur bedingt gutheißen. Sehen Sie doch wahrscheinlich auch so, oder?
Ja, ganz klar. Ich bin mir da auch der Problematik durchaus bewusst. Nur muss man auch immer die Relation auch wahren. Und ich denke, über diese Vorkommnisse ist alles gesagt, ist mehr als genug zu schon verlautbart worden. Auch und gerade über die Medien hier bei uns in der Region. Und ich denke, wichtig ist, dass die Leute wissen, dass hier ein guter Fußball inzwischen wieder gespielt wird auf einem guten Niveau. Und ja, dass wir am Sonntag gegen Darmstadt die Möglichkeit haben, hier wieder gute sportliche Schlagzeilen zu schreiben. Und ich denke, dann wird auch alles andere wieder in den Hintergrund treten. Und ich meine, wenn man heute die Zeitung aufschlägt und liest, dass beispielsweise auch jetzt beim FCK zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten da ein Fußballspiel verlegt werden musste, aufgrund einer ähnlichen Problematik. Und heute im Mannheimer Morgen ein Artikel ist, in dem drinsteht, dass Gewalt auf Straßenfesten unter Jugendlichen ein immer größeres Problem wird. Und ich glaube, die durchschnittliche Festnahmezahl oder Zahl festgenommener Personen da schon bei 10 Personen liegt, dann wird denke ich, deutlich, dass wir hier über ein gesellschaftliches Problem reden, was wir jetzt nicht unbedingt immer im Zusammenhang mit Waldhof Mannheim hier besonders herausstellen sollten. Es ist ärgerlich. Wir tun viel. Nach Kräften bemühen wir uns, da auch einen Imagewandel einzuleiten, aber das ist nicht so einfach und unsere Maßnahmen, die sollen auch nachhaltig wirken und das braucht Zeit und wie gesagt, das machen wir auch eher subversiv als plakativ. Also viele Dinge bekommt man so vielleicht gar nicht mit. Ja, ich meine, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, klar wollen wir auch, haben wir grundsätzlich kein Problem damit, ein Underdog-Verein zu sein irgendwo, aber wir wollen auch ein sympathischer Underdog sein und dementsprechend wollen wir unsere Fanszene auch öffnen und nehmen uns da auch eher Vereine wie sage ich jetzt mal, den FC St. Pauli oder sowas zum Vorbild als andere Clubs, ja, und arbeiten da auch an Marketingkonzepten, wie wir da auch hier das in unserer Stadt vorhandene Potenzial in Zukunft besser nutzen könnten. Und wie schon gesagt, das sind Maßnahmen, die werden greifen, nicht von heute auf morgen, aber wir tun da unser Möglichstes. Und wie gesagt, ich denke, wir sind auch als Fußballverein keine Strafverfolgungsbehörde, ja. Also wenn da kriminelle Handlungen passieren, wie vor zwei Wochen da an dem Freitagabend, dann sind da auch natürlich in erster Linie die Strafverfolgungsbehörden aufgerufen, hier mit aller Macht und aller Härte des Gesetzgebers dagegen vorzugehen. Ich denke, wir sind ein Fußballverein wie hunderte von anderen Fußballvereinen in Deutschland auch. Wir spielen Fußball, ja. Wir haben eine Jugendabteilung mit Jugendlichen aus über 90 Nationen, die wir permanent integrieren. Wir haben einen sehr internationalen Business-Club mit vielen türkischen Unternehmern, die auch nicht zuletzt von mir persönlich aufgrund meiner guten Kontakte auch in diesen Bereich auch akquiriert worden sind. Und ich denke, das ist der Weg und das ist gelebte Integration, und an der man auch sieht, dass wir eine wichtige soziale Funktion erfüllen. Und das will ich mir einfach nicht kaputt machen lassen, dadurch so ein paar unverbesserliche Randalierer. Ich meine, man muss ja auch mal eins sehen. Also Entschuldigung, wenn ich jetzt hier schon alle Fragen auf einmal beantworte, aber...
Es kann ruhig ein offenes Gespräch sein. Ich bin jetzt ein bisschen blatt, also der Vergleich mit St. Pauli, ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere, der ist da ganz schön am Schlucken. Mir persönlich, ich finde es interessant, ich muss aber mal gleich so sagen, ich glaube, da haben Sie noch einen sehr langen Weg vor sich.
Och, das weiß ich nicht. Das geht heutzutage schnell, und ich meine, uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Wir sind hier nun mal auch von unserer Struktur her eher der Verein der kleinen Leute. Und damit haben wir auch grundsätzlich überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, dann müssen wir uns auch wirklich öffnen und eben für alle Leute, die hier irgendwo leben und sich mit der Stadt und mit der Region identifizieren. Ich sage immer, wir sind hier alle Mannheimer, und ich mache da auch keinen Hehl draus. Unser Ziel ist es auch, gerade verstärkt auch türkische Bevölkerungsschichten hier in Zukunft anzusprechen, ja. Und das machen andere Vereine, VfB Stuttgart, Hertha BSC Berlin, das ist da an der Tagesordnung. Und da macht man einfach gute Erfahrungen, und auf diese Potenziale, die hier einfach vorhanden sind. Wir haben eine große Fußballbegeisterung in der Bevölkerung hier, das hat nicht zuletzt die WM gezeigt. Da gilt es dran zu gehen. Ja,
Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber wir haben hier bei den Fragen sehr oft Fragen dazu gehabt, dass manche Leute vermissen, dass sich der Verein doch stärker von zum Beispiel ultranationalistischen oder gewaltbereiten Fans distanziert, die man auch immer wieder im Stadion antrifft und die auch ganz klar als solche zu erkennen sind, und da fehlt manchen Leuten dann so ein bisschen die letzte Konsequenz. Natürlich hört sich das alles schön an, was Sie gerade gesagt haben.
Dazu muss man aber auch wissen, dass ich vor ungefähr 6 Wochen schon ein Gespräch geführt habe mit Beamten vom Oststadtrevier, und in diesem Gespräch habe ich auch schon Namen genannt, mir bekannte Namen, unter anderem eben auch diesen Namen des jetzt vor kurzem festgenommenen Gewalttäters, der da auch der neonazistischen Ecke zuzuordnen ist. Und da wundert es mich doch schon, wenn dann von Polizeiseite eine Bemerkung fällt, wie ich würde mich davon nicht abgrenzen. Also wie gesagt, ich kann es hier nur nochmal sagen, ich habe gerade den Namen dieser betreffenden Person vor 6 Wochen bereits einem Mitarbeiter oder einem Beamten der Polizei mitgeteilt und darum gebeten, diese Personen aus dem Verkehr zu ziehen, nach Kräften. Das war im Vorfeld des Kassel-Spiels. Da habe ich auch andere Informationen, die an mich von Fanseite herangetragen wurden, 1:1 an die Polizei weitergegeben, weil es gibt keinen in Mannheim, der ein größeres Interesse daran hat, dass wir diese Leute aussortieren aus unserem Fanbereich, und es gibt keinen, der ein größeres Interesse daran hat, dass es bei Waldhof Mannheim-Spielen in Zukunft nicht mehr zu kriminellen Handlungen kommt. Und da kann die Polizei und jeder sich zu 1000% darauf verlassen, dass er in mir da einen Mitstreiter hat. Und wie gesagt, ich bin Geschäftsmann, der wirtschaftlich denken muss, und da haben diese Tendenzen keinen Platz bei uns, und für frühere Präsidien kann ich nicht sprechen. Allerdings muss man ja auch sagen, dass zumindest in den letzten 5 Jahren, soweit ich das beurteilen kann, doch wenig bis nichts eigentlich bei Waldhof Mannheim spielen an nennenswertem oder berichtenswertem in dieser Richtung vorgefallen ist, sodass ich ja bis jetzt auch wirklich andere Dinge hatte, die Priorität einfach hatten und mich um diese Seite jetzt, wie ist unsere Fanstruktur aktuell, gut, hatte ich wenig Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen und war bisher auch nicht so als drängendes Problem für mich im Vordergrund, da gab es wie gesagt andere Baustellen, um die ich mich gekümmert habe.
Ja, ich möchte jetzt mal einhaken, es ist ja jetzt leider so wie Sie gesagt haben und wie ich das selber auch empfinde, eigentlich war in den letzten Jahren die Fanszene ist eigentlich durch sehr positiven Aktionen aufgefallen und wir haben uns alle auf die neue Liga gefreut und innerhalb von 2-3 Wochen ist das alte Image wieder aufgebrochen. Ich persönlich finde es ein bisschen schade. Im Prinzip werden da verschiedene Sachen in einen Topf geschmissen. Zum einen war das Spiel gegen 1860. Das dann von 1860 Seite aus provoziert wurde, von mir aus lasse ich das mal so stehen und unsere Fans, Hooligans, wie auch immer, sich dann provoziert gefühlt haben, hier mal zu zeigen, wer Herr im Haus ist. Das Ganze ist jetzt echt ein bisschen verschönert ausgedrückt. Im Fakt ist auf alle Fälle, dass die Polizei angegriffen wurde, dass es Ausschreitungen gab, die sehr negativ auf uns zurückgefallen sind. Die zweite Geschichte ist die in Kassel gewesen. Da ist dann sind unsere Fans im Prinzip, Sie waren in Kassel dabei, können Sie mir kurz sagen, was lief denn da eigentlich?
Ja gut, in Kassel, gut, ich will erstmal nochmal auf dieses 60 München Spiel zu sprechen kommen. Also ich denke, an dem Abend ist wirklich vieles zusammengekommen. Also ich denke, es waren alle euphorisiert, neue Runde, neue Liga und dann steht man nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, liegt man praktisch schon 0-3 aussichtslos zurück. Damit hatte sich ja keiner gerechnet und das trägt dann auch zu einer großen Frustration, Schrägstrich auch Langeweile irgendwo bei, nach dem Motto, toll, sollen wir jetzt nach Hause gehen oder was machen wir? So ist ja dann ungefähr die Haltung. Dann kommt eben dazu dieses unsägliche Problem mit den zweiten Mannschaften bei uns in der Liga, was sich jetzt auch wieder ganz deutlich zeigt. Wir werden das Problem wahrscheinlich auch haben, wenn der KSC hier mit seiner Reservetruppe anrückt. Ja, das sind alles Dinge, wo der DFB sich wirklich hinterfragen muss, macht das Sinn, diese zweiten Mannschaften in den Ligabetrieb zu integrieren, in den normalen Ligabetrieb, sprich in die unteren Ligen. Ich denke, das Problem ist ein Stück weit auch hausgemacht. Man hat eine saubere erste Liga, in der alles nach außen hin wie geleckt wirkt. Ja, da wird schon, wenn mal irgendwo eine bengalische Fackel oder eine Rauchbombe gezündet wird bei einem Bundesligaspiel, dann ist das schon was sehr, sehr Spezielles. Das ist in anderen Ländern oder auch früher in Deutschland war das an der Tagesordnung. Das hat man fast zu 100% aus den Stadien rausbekommen. Ja gut, aber dann verlagert sich es eben nach unten in die unteren Ligen rein. Von daher ist das auch unglücklich und bezeichnend, dass ausgerechnet dann die Fans einer Mannschaft, die führen 3-0, dann solche Provokationen anfangen, die ja auch weit über das normale Abfackeln irgendwelcher Rauchbomben oder bengalische Feuer hinausgeht, was man ja rein theoretisch noch unter südländische Begeisterung im weitesten Sinne fassen kann, sondern hier wurde Leuchtspurmunition abgeschossen auf den Rasen, die brennend dann in der Nähe von Spielern unserer Mannschaft gelandet sind. Und das ist doch ein Vorgang, der zeigt, dass das eine ganz ungesunde Entwicklung auch ist, die da ausgelöst wird, dadurch, dass eben zweite Mannschaften im Ligabetrieb spielen, wo sich dann eben das Problem-Fan-Potenzial der in Anführungszeichen sauberen Bundesligisten sammelt. Aber das soll alles keine Entschuldigung sein. Ich sage nur, an dem Abend ist vieles zusammengekommen. Es ist nach Aussage der Polizei ein Fluchttor offen gewesen, was hätte zu sein müssen zwischen Gästetribüne und Gegengerade. Und dann kam natürlich hinzu, dass donnerstags vor dem Spiel eine Sicherheitsbesprechung stattgefunden hat zwischen Fanclub-Vertretern und der Polizei. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber da wurde unseren Fans eben gesagt, dass bei Pyrotechnik in Zukunft keine Toleranz mehr ausgeübt wird und dann musste man eben im Stadion feststellen, dass eine halbe Stunde lang eben da solche Aktionen im Gästeblock stattgefunden haben, ohne erkennbares Eingreifen der Polizei. Es war auch unglücklich, entschuldigt alles auch nichts, aber ich will nur sagen, es ist an diesem Abend einfach alles zusammengekommen, was zusammenkommt, und dann passiert eben alle 5 Jahre, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn es nicht passieren darf, ja, und Konsequenzen haben muss, aber sie werden dieses Problem, das werden sie egal wo, ob das Mannheim ist, ob das Kaiserslautern ist, ob das irgendein anderer Verein, Großstadtverein, sage ich mal, auf dieser Welt ist, das werden sie niemals zu 100% ausschließen können. Und ich will eins sagen, wenn sie heute in Mannheim Morgen auflagen, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, da stand ein Bericht, steht ein Bericht drin, dass die Polizeibehörden unheimlich Probleme haben mit Gewalt auf Straßenfesten hier bei uns in der Metropolregion. Und ich denke, das ist ein gesellschaftliches Problem. Das kriegen sie ja, das nie zu 100% gelöst.
Gut, aber das ist natürlich jetzt trotzdem so, dass innerhalb von kürzester Zeit der gute Ruf, den sich die Fans aufgebaut haben, mit positiven Aktionen innerhalb von kürzester Zeit kaputt gemacht wurde, zumindest bei großen Teilen der Bevölkerung, vielleicht auch durch die da etwas sehr einseitige Presse. Das nutzt uns aber trotzdem nichts. Also Sie als Presse werden jetzt ja wohl von, zumindest von den Fans, die wir hier als Fragesteller haben, doch aufgefordert, dagegen vorzugehen. Die Frage ist, wie wollen Sie dagegen vorgehen? Ich meine, ja, das hört sich so ein bisschen an wie, wir können das nicht ändern, wir kapitulieren dabei.
Nein, ich sage nur, wir tun alles in unserer Macht Stehende, alles auch als Fußballverein in unserer Macht Stehende. Wie gesagt, wenn Sie am Sonntag zum Derby gegen Darmstadt ins Karl-Benz-Stadion kommen werden, sich vielleicht ein Stadionmagazin kaufen, dann werden Sie da auch schon gewisse Hintergründe unserer geplanten Aktion nachlesen können. Wir werden da mit einer Aktion aufwarten, an der sich auch Darmstadt 98 spontan beteiligt hat. Gewalt stellt dich ins Abseits. Das wird eine, damit wollen wir ein warnendes Zeichen setzen, auch an die Fans, dass es eben bei derartigen Ausschreitungen keinerlei Toleranz von uns zu erwarten ist. Und dann hoffe ich auch, dass diese Aktion nachhaltig sein wird und auch noch den letzten wachrüttelt, der glaubt, wer nur mitläuft und in Anführungszeichen keine Steine wirft, dass das nicht strafbar ist. Das ist ein Trugschluss. Wer da mitläuft und sich da dran beteiligt, der begeht zum einen psychische Beihilfe an den gefährlichen und zum Teil schweren Körperverletzungen, die anderen begehen, und begeht aber darüber hinaus auch noch möglicherweise einen schweren Landfriedensbruch und darf sich dann nicht wundern, wenn er wirklich massivste Probleme auch in seinem Alltag bekommt, weil ich sag mal, ein Eintrag im Führungszeugnis, das ist eine unangenehme Kiste. Ja, und da kann ich nur wirklich auch dann die Strafverfolgungsbehörden hier auf den Plan rufen, wirklich hier mit aller Macht und Härte dagegen vorzugehen, wo Straftaten begangen worden sind. Ich als Verein habe keine Strafgewalt, keine Sanktionsgewalt, und ich will doch auch hier nochmal die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass ich Stadionverbote nicht unbedingt für einen probates Mittel halte, um hier gegen kriminelle Handlungen vorzugehen. Dafür gibt es in Deutschland ein Strafprozessbuch und eine Strafprozessordnung, und da gibt es auch Sanktionen, die da drin geregelt sind. Das ist Freiheitsstrafe, Geldstrafe und Fahrverbot, und mit diesen Mitteln des Rechtsstaates muss massiv dagegen vorgegangen werden, gegen Gewalttäter. Ist doch gar keine Frage.
Aber nehmen Sie sich da nicht ein bisschen aus der Schusslinie, wenn Sie sagen, Stadionverbot ist nicht das Mittel? Ich meine, andere Vereine machen das auch.
Ja, natürlich sind Stadionverbote ein Mittel, aber ich sage, es ist kein probates Mittel, weil ein Beispiel. Wir haben ungefähr 8 Eingänge am Karl-Benz-Stadion, und wenn alle geöffnet sind, da stehen ungefähr 40 Ordner an den Einlasskontrollen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel 300 Leute mit Stadionverbot belegen, wenn das ginge, ja, wär wünschenswert, wenn wir die alle identifizieren und mit Stadionverbot belegen. So, ja, wie wollen sie das handhaben? Sollen dann 40 Ordner ehrenamtlich davor, sollen die dann die Gesichter auswendig lernen, eine Gesichtskontrolle machen? Wie wollen sie das verhindern, dass die Leute, die Stadionverbot haben, nicht auch doch wieder ins Stadion kommen? Also ich denke,
das ist ja auch nicht der eigentliche Sinn. Der eigentliche Sinn ist ja der, dass man dem man Stadionverbot gibt, eben androht, wenn du ins Stadion kommst und dadurch auch wieder dabei noch negativ auffällst, dann hast du ein doppeltes Problem. Ich meine, das ist ja der Grund. Ich meine,
genau.
Ist ja zumindest derjenige, der das Stadionverbot bekommt. bekommen hat, zumindest dann zumindest mal so in der Lage zu sagen, ne, jetzt halte ich mich nochmal dezent im Hintergrund, schau mal meine Mannschaft zu und hänge jetzt nicht unbedingt am Zaun und schmeiß, was weiß ich, Feuerwerkskörper drauf oder sowas.
Ja, in aller Regel ist das ja auch so. Ja. Und wenn dann einer mit Stadionverbot eben im Stadion, warum auch immer, aufgegriffen wird oder auffällig wird, dann können Sie sich sicher sein, dann wird er von uns auch wegen Hausfriedensbruch belangt. Ist auch gar keine Frage. Aber wie gesagt, das wirklich 1:1 und effektiv und effizient umzusetzen, ist ein logistisches Problem und für einen Viertligaverein allemal.
Gut, ich möchte auf was anderes zu sprechen kommen. Sie hatten vorher zu meiner Überraschung so ein bisschen den Multikulti-Hintergrund hervorgehoben. Finde ich gut, freut mich. Vor allen Dingen auch, wenn ich mir anschaue, wie viel ausländische Spieler in unseren Jugendmannschaften eigentlich spielen und wie viel ausländischer Anteil in Mannheim an Bevölkerung lebt. Da freut mich das ganz besonders. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt zum Beispiel mal die Frage vom SVW Oldie stellen, der eben schreibt, ich zitiere es jetzt mal so halbwegs, warum ist es beim Waldorf immer noch möglich, mit T-Shirts rumzulaufen, die offensichtlich rechtsradikales Gedankengut ausdrücken? Und wieso ist es nicht möglich, dass man solche Leute, die solche T-Shirts anhaben, von vornherein aus dem Stadion weist und sagt, hallo, mit sowas kommt man hier nicht rein?
Ja gut, da haben Sie zum einen wieder das Problem, erstens mal, also mir persönlich ist es noch nicht aufgefallen, dass in der Massivität, dass das erkennbar ist, dass zum Beispiel Nazi-Parolen bei uns gesprochen werden, wie das beispielsweise bei einigen Ostclubs der Fall ist, ist mir in meiner Zeit, dass ich zum Waldhof gehe, nicht aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, ist beispielsweise Ihr schönes Plakat, glaube ich, von Ihrer Organisation, Stimmung statt Rassismus. Das ist, fällt mir jedes Mal auf, wenn ich ins Stadion gehe. Ich gucke mir da nicht wirklich so genau da die T-Shirts an, zumal man ja auch ein gewisses konspiratives Verständnis haben muss, um diese Zeichen und Signale, die da darauf hindeuten oder diese Symbolik überhaupt zu erkennen. Also wie gesagt, ich kann mit Sicherheit nicht sagen, was ist jetzt ein Nazi-Symbol oder was nicht, weil ich mich mit sowas nicht beschäftige. Und wie gesagt, ich habe als Präsident des SV Waldhof auch durchaus andere brennende Aufgaben, die mich davon abhalten, auch beispielsweise, wie einem vorgeworfen wird, unsere Internet-Community da bis ins letzte Detail zu durchforsten und im Internet nach möglicherweise strafbaren Inhalten zu suchen. Das ist alles, bei aller Liebe, das ist Aufgabe der Polizei, das ist Aufgabe des Gesetzgebers, hier klare Grenzen aufzuzeigen, was ist ein erlaubtes Symbol, was ist ein verbotenes Symbol. Darüber streitet man sich ja auch trefflich heutzutage. Und wie gesagt, wir bieten eine Unterhaltungsleistung an, ein Unterhaltungsprogramm an, was grundsätzlich unpolitisch ist. Und wir haben auch nicht die Manpower und die Kapazität, da solche gesellschaftspolitischen Aufgaben, die wünschenswert wären, gar keine Frage, oder Strafverfolgungsmaßnahmen zu leisten. Ja, es ist aber auch nicht unsere satzungsmäßige Aufgabe.
Aber es gibt bestimmt eben auch eine Menge Vereine, die in ihrer Satzung eben einfach mal aufführen, hallo, grundsätzlich möchten wir keine antirassistischen oder ultranationalistischen oder sonstigen Sprüche auf oder T-Shirts und so weiter uns in unserem Stadion haben.
Also wenn solche Sprüche in unserem Stadion sichtbar werden, dann können Sie sich sicher sein, dass wir dagegen vorgehen.
Also die Sprüche sind nicht zu hören, das ist Gott sei Dank richtig, schon jahrelang nicht mehr. Ich kann mich daran erinnern, dass ich glaube mal unsere Hools mal im H-Block aufgeräumt haben und ein paar Typen, die dauernd was von U-Bahn gesungen haben, gezeigt haben, dass das bei uns nicht läuft. Ist auch schon ewig her und seitdem gab es sowas auch Gott sei Dank nicht mehr. Es ist da trotzdem so, dass wenn man sich so hinterm Block umschaut, dann frage ich mich schon, ob der eine oder andere ausländische Mitbürger, den man ganz gern als Gast in seinem Stadion sehen wird, sich da wirklich wohlfühlen würde. Und ich meine, die Frage muss man sich dann als Verein schon stellen, ob man da nicht mal ein bisschen offensiver nach außen zeigt, eigentlich wollen wir das nicht. Inwieweit man das hinterher da umsetzen kann, ist eine andere Frage. Aber im Prinzip fehlt von vornherein schon mal die Bereitschaft zu sagen, wir wollen eigentlich solche Leute nicht im Stadion haben und das auch satzungsmäßig innerhalb der Satzung festhalten.
Ja, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Natürlich, darüber müssen wir uns doch gar nicht streiten, dass wir solche Leute nicht im Stadion haben wollen. Nur, wie gesagt, diese Leute rauszufiltern, einzeln, die das sind, Und ich meine, das sind ja nun Einzelne, weil sonst würden die sich ja bemerkbar machen im Stande. Sie haben gerade selber gesagt, ja, dass da auch eine Selbstreinigung innerhalb der Szene stattfindet. Und dementsprechend, ich glaube, Sie sind ja auch eher, wenn ich mich hier so umgucke, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber doch auch eher alternativ, politisch, sage ich mal, ausgerichtet. Und ich meine, Sie fühlen sich doch auch wohl in unserem Stadion und kommen immer zu den Heimspielen. Und wieso soll das dann nicht auch irgendein anderer...
Aber der Unterschied ist, dass ich seit 10 Jahren in der Fanszene aktiv bin und das weiß, dass es so ist. Und deshalb, und ich kenne auch nicht genug Leute, die hinter mir stehen würden, oder glaube ich zumindest. Und ich weiß, dass wir das Problem so nicht haben, aber die anderen Leute, die wissen das nicht. Und die anderen Leute, die hören eben beim Rhein-Neckar-Fernsehen und was weiß ich, im Rhein-Neckar-Zeitung lesen die dementsprechenden Artikel. Und dann ist eben das Bild in den Medien vorhanden, das eben im Prinzip nicht die Wirklichkeit widerspiegelt. Aber das nützt uns nichts.
Ja, aber wenn Sie jetzt selber sagen, das, was da in den von Ihnen gerade zitierten Medien dargestellt ist, nicht die Wirklichkeit ist, dann muss ich doch mein Verhalten auch nicht nach dieser Pseudo- oder Scheinwirklichkeit ausrichten. Und ich meine, ich habe doch Besseres zu tun, als gegen Windmühlen zu kämpfen. Ich muss doch die wirklich brennenden Probleme dieses Vereins angehen. Und die liegen weiß Gott woanders. Im Moment.
Gut, dann wollen wir mal diesen Themenbereich vielleicht ein bisschen abschließen. Was vielen Leuten dann doch noch auf dem Herzen liegt, das ist, dass man eben im Zuge dieses schlechten Images, das der Verein hat, eben bei Auswärtsspielen auch dementsprechend beschissen behandelt wird. Und da war jetzt eben dann dieses, schließt sich langsam der Kreis wieder, ich wollte eigentlich fragen, was war denn eigentlich in Kassel der Anlass dafür, dass man hinterher den Zug wie einen Schwerverbrecherzug irgendwie rausführt und alle Leute erkennungsdienstlich behandelt. Sie waren dabei, können Sie kurz was dazu sagen?
Nein, also ich war natürlich nicht dabei in dem Zug.
Nein, im Zug nicht, also, aber im Stadion. Ich meine, irgendwas muss ja passiert sein, dass die Polizei so reagiert, dass sie dann auf alle, die im Block stehen, Pfefferspray sprühen und hinterher den ganzen Zug rausholen. Das kann ja nicht einfach nur... Du musst ja irgendwie...
Ja gut, ich meine, es waren ja genug Leute im Stadion, die das ja auch schon hinlänglich überall geschildert haben, wie das abgelaufen ist. Es gab, ich glaube, in der zweiten Halbzeit gegen Ende des Spiels die zweite rote Karte für einen Spieler unseres Vereins. Und daraufhin hat sich in unserem Blog der ganz normale Unmut, sage ich mal, breit gemacht, wie das oft bei Waldhof Mannheim spielen leider, aber das sage ich auch, fast in jedem Gästeblock dieser Republik sich in solchen Szenen abspielt, nämlich dass dann 10, 20 Leute eben gegen den Zaun springen und dann Anstalten machen, vielleicht 3, 4 Stufen am Zaun hochzuklettern, ein bisschen dran rumrütteln am Zaun und in der Regel springen die Leute danach wieder runter und das ist eine relativ normale, sage ich jetzt mal, Unmutsäußerung in einem Gästeblock, in einem Fußballstadion. Das ist nicht erst seit vorgestern so, sondern das ist einfach eine allgemein zu beobachtende Reaktion gewisser, sehr emotionalisierter Fans. Ich sage nicht, dass ich das gutheiße, sondern ich schilder das ganz objektiv. So, in dem Moment, als diese 20 Leute an den Zaun springen, öffnet sich ein Fluchttor. Dieses Fluchttor war ganz offensichtlich nicht ausreichend gesichert. Ich habe mir das danach angeguckt, da war kein Schließzylinder drin. Das war nur mit einer wirklich provisorischen Plastikblende, die dafür in keinster Weise vorgesehen war, gesichert. Von daher war es vollkommen klar, dass wenn eine solche Reaktion kommt, dieses Fluchttor aufspringt. Daraufhin sind dann diese 10 Leute kurzfristig durch das Fluchttor hindurch, ich sag mal, circa 1 Meter weit ins Stadioninnere gelangt. So wie ich das beobachtet habe, haben die Jungs sich selbst erschrocken, dass das Tor aufging, haben sich auf dem Absatz kehrt gemacht und wieder in den Block, auf dem Weg in den Block zurück, sich angeschickt, wieder in den Block zurückzugelangen. Und in dem Moment war es aber mehr oder weniger schon so, dass die Polizei dadurch sich auf den Plan gerufen gefühlt hat und dann eben massivst eingegriffen hat, unter Zuhilfenahme eben dieses besagten Mittels Pfefferspray. Und von diesem Pfefferspray sind dann in der Folge sicherlich zu Recht einige dieser Leute, die einfach da gewalttätig in dem Moment gegen den Zaun gesprungen sind, zu Recht getroffen worden und sanktioniert worden. Allerdings bringt dann der Einsatz von Pfefferspray in einer solchen Situation, wo eine Ansammlung mehrerer Menschen ist, natürlich auch zwangsläufig unbeteiligte, Unschuldige in Mitleidenschaft. Und da muss man dann eben für jeden Einzelfall eben prüfen, ob da dann die Mittelrelation stimmt, sprich ob das gefährdete Rechtsgut eben hier das beeinträchtigte Rechtsgut, in dem Fall die Gesundheit eben Unbeteiligter, überwiegt. Und dementsprechend werden sich jetzt mit Sicherheit das ein oder andere Gericht und der ein oder andere Anwalt damit auseinanderzusetzen haben, ob das jetzt im Einzelfall gerechtfertigt war oder nicht. Darüber will ich mir hier an dieser Stelle kein abschließendes Urteil erlauben.
Gut, dann gehe ich mal direkt auf die jetzt mal, es tut mir leid, liebe Zuhörer, dass Sie so ein bisschen das aus dem Ruder gelaufen ist und wir die Fragen nicht so eins zu eins übernommen haben. Das liegt ein bisschen daran, dass es auch öfters mal dieselben Fragen sind und wir jetzt im heißen Interview sind. Ich möchte aber trotzdem die Frage jetzt von in dem Zusammenhang von JAG oder JAG oder wie auch immer stellen, der gefragt hat, warum der Verein zu den Vorkommnissen am Käfertaler Bahnhof keine Stellung bezogen hat. Ist das so? Und wenn ja, warum?
Ich habe die Frage gerade nicht akustisch.
Ihn würde interessieren, warum der Verein zu den Vorkommnissen am Käfertaler Bahnhof keine Stellung genommen hat, als der Zug im Prinzip rausgeführt wurde und die Leute erkennungsdienstlich behandelt wurden.
Ja gut, ich denke mal, dazu ist viel gesagt worden. Pro Waldhof hat da eine Stellungnahme abgegeben. Ich selbst und auch keiner meiner Präsidiumskollegen war da vor Ort. Und ich gebe ungern Stellungnahmen zu Dingen ab, die nicht Gegenstand meiner eigenen Wahrnehmung waren. Und im Übrigen habe ich mich ja auch schon in der Presse auch hinreichend vor unsere Fans gestellt. Und ich habe ja auch gerade gesagt, das implizierte ja auch schon meine Äußerung von vorhin, dass jeder, der unschuldig, unbeteiligt in so eine Situation kommt, Gott sei Dank in unserem Rechtsstaat das gute Recht hat, diese Maßnahmen gerichtlich überprüfen zu lassen, auf ihre Rechtmäßigkeit, auf ihre Verhältnismäßigkeit hin. Und wer da eben als Unschuldiger, als Unbeteiligter von diesen Sanktionen beeinträchtigt wurde, wie gesagt, dem kann ich, sofern er sich da herabgesetzt fühlt, nur empfehlen, da um Rechtsschutz nachzusuchen und das gerichtlich überprüfen zu lassen. Das ist das Normalste von der Welt und mit Sicherheit das richtige Mittel, sich gegen so etwas zu wehren. Falsch ist es zu sagen, so, denen zeige ich es jetzt und nächste Woche nehme ich wieder einen Stein in die Hand und schmeiß dagegen die Polizisten. Das ist kein legitimes Mittel in einem Rechtsstaat. Der andere juristische Weg ist legitim und da kann ich nur jeden auch zu ermutigen, das zu tun. Aber darüber hinaus möchte ich dazu einfach nicht Stellung nehmen, weil man wird jetzt auch die Gerichtsentscheidungen abwarten müssen. Da wird dann ermittelt und untersucht und am Ende wird dann ein Urteil gefällt, das entweder heißt, die Maßnahme war rechtmäßig oder rechtswidrig und dann ist möglicherweise nochmal Gelegenheit, auch von Vereinsseite dazu Stellung zu nehmen.
Also wir hatten hier den konkreten Fall eines Fragenden, ich finde jetzt die Frage gerade nicht, fasse es mal kurz zusammen, der mit seinem 12-jährigen Sohn vor Ort war in Kassel, der scheinbar sowohl Pfefferspray abbekommen hat, als auch sich gefühlt hat wie ein Schwerverbrecher. Das alles vor den Augen seines 12-jährigen Sohnes. Und der hat jetzt als Konsequenz gesagt, er wird wohl nicht so schnell mehr auf ein Auswärtsspiel des SV Waldhofen mitfahren. Und insofern ist der Verein doch auch betroffen. Er sollte sich doch schützend hinter seine friedlichen Fans stellen.
Das habe ich auch getan. Und ich habe auch schon in der letzten Woche einen Termin gehabt mit dem Polizeipräsidenten und auch mit dem Oberbürgermeister, wo ich hinreichend deutlich gemacht habe, dass ich es sehr begrüßen würde und für äußerst hilfreich empfinden würde, wenn die Polizei hier von sich aus vielleicht an die Adresse der betroffenen unschuldigen Fans gerichtet eine Entschuldigung oder eine Bedauernserklärung abgibt, einfach um da das etwas runterzukochen. Aber ich denke, das ist hier, auch um nicht zusätzliches Öl ins Feuer zu gießen, wäre hier meines Erachtens nach richtiger Akteur die Polizei, die hier sagt, okay, es hat Unschuldige getroffen, das bedauern wir, das tut uns leid. als dass ich jetzt als Verein wieder sage, boah, ihr Polizisten, ihr habt uns hier wieder schlecht behandelt. Natürlich habe ich das intern gegenüber der Polizei ganz klar formuliert, was ich davon halte, dass es das extrem vereinsschädigend ist, dass sie deswegen bitte auch meine Verärgerung verstehen müssen, weil das geht hier auf Fanpotenziale, auf Eintrittzahler letztlich und schadet in extremster Weise dem Verein diese Aktion. Das habe ich intern hinreichend kommuniziert, aber ich muss nicht für jedes Statement den Weg über die Öffentlichkeit nutzen.
Gut, ich habe gerade mit der Schrecken gesehen, ist schon wieder 20 von 9. Irgendwie haben wir bis jetzt nur das eine Thema gehabt, das ist ein bisschen schade. Ich würde ganz gerne mal auf die anderen Themen auch sprechen kommen. Ich hoffe, das ist auch in Ihrem Interesse.
Ja, klar, da warte ich drauf.
Dann fange ich jetzt auch einfach einmal an, die Fragen sind doch ein bisschen der Reihenfolge durchzugehen. Der Nico würde ganz gerne wissen, ob Marco Lapping nochmal von der SVW auflaufen wird, beziehungsweise was an den Gerüchten dran ist, dass sein Vertrag, jetzt will ich gerade gucken nochmal, dass ich nicht falsch lese, dass er seinen Vertrag auflösen wird.
Nein, also da ist nichts dran. Der Marco steht hier noch ein Jahr bei uns unter Vertrag und klar war er jetzt unzufrieden. Es war auch eine sicher dumme Aktion von ihm in dem Kassel-Spiel, die dazu geführt hat, dass er ein Spiel gesperrt war. Und wenn man dann eben draußen sitzt und die Mannschaft gewinnt, dann ist es relativ normal, dass dann auch ein Trainer sagt, okay, ich vertraue der Truppe, die 3 Punkte letzte Woche eingefahren hat. Und dann muss eben auch mal ein erfahrener Spieler auf die Bank, das ist hart. Es ist auch schade, dass der Marco Lapping das gestern nicht so ohne weiteres akzeptiert hat und es daraufhin eben dann zu einer vorübergehenden Suspendierung kam. Allerdings, das betraf nur wirklich dieses eine Spiel. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der Marco seinen Fehler auch einsieht und ab sofort wieder durch Leistung auffällt, so wie wir das gewohnt sind. Ich möchte hier an dieser Stelle auch doch auch davor warnen, jetzt den Marco da irgendwie an die Wand zu stellen. Ich denke, er hat letztes Jahr in der Rückrunde, insbesondere die letzten 5 Spiele, damit mit großen Schmerzen gespielt, sich immer fit spritzen lassen. Das hat nicht jeder gemacht. Und gerade dieses eminent wichtige Spiel in Walldorf auch, da hatten wir auch keine Schmerzmittel mehr verfügbar. Und er hat dann auf die Zähne gebissen und trotzdem gespielt. Und ich sag mal, wenn er ein Weichei gewesen wäre und da nicht Charakter gezeigt hätte, dann wären wir möglicherweise gar nicht aufgestiegen oder hätten das Ziel gar nicht geschafft. Von daher muss man ihm das auch zugute halten. Er ist eben von seinem Charakter her ein bisschen hitziger Charakter. Aber wie gesagt, in einer anderen Situation ist er dafür auch einer, der auf die Zähne beißt und dann eben mal durchs Feuer geht. Und von daher warne ich jetzt davor, wegen so einer Situation ihn da an die Wand zu stellen. Er hat eine neue Chance verdient und ich gehe davon aus, dass er Sportsmann genug ist, das auch anzunehmen. Und ich gehe davon aus, dass wir ihn brauchen dieses Jahr noch, um unsere großen Ziele auch zu erreichen und dass er auch Profi genug ist, da mitzuziehen und wir in Zukunft wieder viel Freude an ihm haben werden.
So, dann werden wir jetzt ein bisschen international. Wir haben sogar eine Frage aus den Vereinigten Staaten bekommen, an Sie gerichtet. Und zwar möchte da jemand wissen, ich lese die Frage einfach mal vor, sehr geehrter Herr Dr. Nöll, wie ist es möglich, dass ein Manager in einem Sportverein Verträge mit Spielern macht, die dem Management nicht bekannt sind oder die Klauseln enthalten, die dem Rest des Vereins angeblich nicht bekannt sind? Es kann doch fast nicht möglich sein, dass ein Vereinsmanager nicht dem Rest des Vorstandes berichten muss.
Okay, da muss ich aber doch um eine kurze Antwort bitten.
Ja, das ist schwierig, darauf kurz zu antworten. Eine Sache ist natürlich die, dass der besagte Berater diese ganzen Verträge zu einer Zeit abgeschlossen hat, als ich keinerlei Einfluss darauf hatte oder auch nehmen konnte. Dann bin ich im 3. Oktober ins Amt gekommen, hatte da auch zunächst einmal keinerlei Veranlassung an den Dingen, die mir der Manager, der, wie Sie richtig erkannt haben, nach seinem Vertrag verpflichtet ist, von sich aus dem Vorstand zu berichten. Er hat darüber berichtet, und zwar aber in einer, wie sich jetzt herausstellte, unzutreffenden Art und Weise. Ich hatte zunächst keinerlei Veranlassung an den Dingen, die er mir gesagt hat, zu zweifeln. Natürlich muss ich im Nachhinein auch selbstkritisch eingestehen, dass ich mich ein wenig habe blenden lassen. Allerdings ist der Rüdiger Lamm in der Hinsicht auch natürlich ein Fuchs. Er ist ein sehr charismatischer Mensch, der auch einen gewissen natürlichen Respekt ausstrahlt. Und von daher hat das einige Monate gebraucht, bis wir wirklich kritisch geworden sind. Und dann haben wir schätzungsweise im Februar, März erstmals erkannt, dass er den Verein mit seiner äußerst risikofreudigen Transfer- und Personalpolitik in akuteste Insolvenzgefahr gebracht hat. Und auch da damals schon haben wir uns überlegt, den Schnitt auch zu machen, ihn zu entlassen. Nur hat dann doch im Präsidium die Meinung überwiegt, da man sowieso nichts mehr ändern kann. Die Verträge hatten alle Bestand. Das nicht während der Runde zu machen, da das nur zusätzliche Unruhe in die Mannschaft gebracht hätte, der sportlichen Abteilung ein Alibi gegeben hätte, möglicherweise auch für das Nicht-Erreichen dann dieses überlebenswichtigen Zieles der Regionalliga-Qualifikation. Die haben wir dann perfekt gemacht, Ende Mai, und am 2., 3. Juni erfolgte dann der Schnitt, und ich denke somit zum frühestmöglichen Zeitpunkt, und von daher sehe ich nicht, dass wir uns da etwas vorzuwerfen haben.
In dem Zusammenhang möchte ich gleich die Frage von Colina einbringen, der nämlich wissen möchte, wie unsere finanzielle Situation aussieht. In dem Zusammenhang genauer, falls sich der Zuschauerschnitt nicht so entwickelt, wie er geplant war, stehen wir dann wieder am Rande der Existenz.
Ja, also natürlich.
Herr Nöll, ich muss sowieso ein bisschen bitten.
Ja.
Kürzer die Antworten.
Ja gut, wie gesagt, es sind komplizierte Zusammenhänge. Ja. Es ist schade, dass wir fast eine Dreiviertelstunde über diese Gewaltproblematik gesprochen haben, die keine Waldhof-spezifische Problematik ist.
Die wollte ich eigentlich am Schluss der Sendung bringen, ja, aber Sie haben damit angefangen und von daher waren wir mittendrin.
Okay, dann Asche über mein Haupt, ja. Nein, aber finanziell ist der Verein nach wie vor, das kann ja auch jeder sich an drei Fingern abzählen, in keiner sehr viel besseren Position als letztes Jahr. Wir mussten im Sommer wieder alle möglichen Verrenkungen machen, um die Gehälter in der Sommerpause zu bezahlen, um die in Anführungszeichen eingefrorenen Punktprämien auszubezahlen, für die natürlich keinerlei Rücklagen damals gebildet worden sind. Dementsprechend leben wir von der Hand in den Mund. Und das wird auch die nächste Zeit, zumindest dieses Jahr, noch so weitergehen, denn die Belastungen, die Etatbelastungen, die hohen Personalkosten, die sind einfach nicht anders handelbar. Wir haben kein Festgeldkonto wie andere Vereine und müssen immer wieder sehen, dass wir zum Monatsende irgendwie diese nötigen Mittel auftreiben und die Gehälter pünktlich bedienen. Das ist ein Drahtseilakt, da muss man permanent kreativ sein und auch wirklich bereit sein, über die Maßen hart zu arbeiten, jedes Potenzial, was sich irgendwo auftut, konsequent anzugehen, auszuschöpfen, und mittelfristig müssen wir aber ganz klar von diesem exorbitanten Gehaltsniveau, was wir auch, wie gesagt, der ehemaligen sportlichen Leitung hier zu verdanken haben, dass wir da runterkommen. Das ist ganz klar. Und wenn man sieht, wer auch letztes Jahr, auch dieses Jahr die Leistungsträger in der Mannschaft waren, dann sieht man, dass Leistung nicht unbedingt was mit dem Gehaltsniveau zu tun hat.
Das heißt mit anderen Worten, wir können nach wie vor sehr dankbar sein, dass Sie einen guten Draht haben zum Herrn Hopp.
Das können wir in der Tat, und ich denke, wir sind auch dieses Jahr noch massiv von ihm abhängig.
In dem Zusammenhang vielleicht die Frage von Marco Weiß: Warum wurden die Eintrittspreise nochmal aufgestockt? War das gerade die Antwort, die Sie gegeben haben?
Ja, ich meine, ohne dass wir einen zusätzlichen Transfer getätigt haben, hat sich das Gehaltsniveau allein, was den Kader der ersten Mannschaft angeht, nochmal um gut 20% erhöht. Hinzu kommen hohe Strompreise und andere ganz normale Preissteigerungseffekte, die vor dem SV Waldhof ebenso wenig Halt machen wie vor jedem Privathaushalt. Und vor dem Hintergrund war diese Anhebung der Eintrittspreise unausweichlich. Jeder einzelne Sponsor und auch Fan, jedes Mitglied muss seinen Sanierungsbeitrag hier leisten und wir sind auch jetzt noch lange nicht über den Berg. Und es ist wichtig, dass wir sportlichen Erfolg haben und, wie Sie gesagt haben, auf unseren kalkulierten Zuschauerschnitt kommen und möglicherweise sogar übertreffen.
Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen, Forum schreibe ich nicht, aber in unserem Gästebuch ein bisschen anders argumentiert, beziehungsweise ich habe im Prinzip persönlich nichts gegen die relativ hohen Eintrittspreise. Was mir doch ein bisschen auf den Magen schlägt, das sind doch im Prinzip die relativ teuren Preise für die Kinder. Marco Weiß schreibt da auch, fragt sich auch, ob es Konzepte gibt, um mehr Familien ins Stadion zu locken. Also ich möchte jetzt in meinem Zusammenhang mal erwähnen, bin natürlich auch dabei, den Nachwuchs zu rekrutieren, das heißt, möglichst früh ins Stadion zum Waldhof zu bringen. Und wenn man da mal drei Kinder mitbringt, die, was weiß ich, 6, 7, 8 Jahre sind, dann zahlt man für die 20 Euro oder so um die Ecke. Das ist natürlich doch relativ viel Geld für ein paar Kids, die nur rumrennen und eine Wurst essen.
Da sind Sie nicht auf dem neuesten Stand. Entschuldigung, also Kinder bis 8 Jahre haben bei uns freien Eintritt.
Oh, das ist aber dann wirklich neu, oder?
Ja, ich glaube, es war bis letztes Jahr bis 6 Jahre und jetzt ist es bis 8 Jahre. Gut. Und im Übrigen kann ich nur jedem empfehlen, wer sich frühzeitig für 99 Euro eine Dauerkarte besorgt hätte, wir haben die ganze Stadt zuplakatiert und da kann keiner behaupten, er hätte das nicht gewusst. Und so viel, denke ich, sollte jedem, der sich wirklich als Fan auch begreift, sein Club denn auch wert sein.
Okay, wobei man da eben auch sagen muss, es ist nicht jeder so gut gebettet wie Sie und ich vielleicht. Es gibt auch schon ein paar Leute, die da ein bisschen doch knapsen dran. Und mit 5 Leuten und einer Familie ins Stadion zu kommen, das kostet dann doch auch ein paar Euro. Aber lassen wir das so stehen.
Ganz klar, Aber was kostet ein Kino? Kino kostet das Doppelte, glaube ich, fast von einem Live-Event bei uns, wo wir 22 Akteure noch unten auf dem Platz haben, die beiden Vereine bezahlen müssen. Okay. Und beim Kino legen sie eine CD rein. Also Entschuldigung, wo ist da die Verhältnismäßigkeit?
Ja, lassen wir gut so stehen. Ich würde ganz gerne auf die sportliche Situation eingehen. Der Wilmar Santos möchte ganz gerne wissen, was passiert, wenn Kai Hertling und Emil Milunovic verletzt sind oder gesperrt sind. Mit anderen Worten, wer ist unser Stürmer? Kommt noch einer? Was passiert?
Da die Transferperiode abgelaufen ist, kommt zumindest mal bis zur Winterpause keiner mehr. Aber wenn sich Ermin Milunovic und Kai Hertling verletzen, dann kommen Giuseppe Burgio und Nico Jüllich.
Klare Antwort. Sitzt Alexandre Konrad nach hervorragender Arbeit im letzten Jahr und Anlaufschwierigkeiten in diesem Jahr noch fest im Sattel?
Ja klar, also ich meine, er hat auch gestern wieder gezeigt, eigentlich, dass er alles richtig gemacht hat. Wir haben jetzt 6 Punkte, das ist möglicherweise einer zu wenig, aber wir haben jetzt ein Heimspiel und wenn wir das gewinnen, dann sind wir wieder im Soll. Und das ist eine ausgeglichene Liga, da kann man nicht erwarten, dass man jedes Spiel gewinnt und da durchmarschiert. Und oft sind es ja die Vereine, die holprig oder langsam auf Touren kommen, dann eben nachhaltig und konstant eben gute Leistung bringen. Und darauf baue ich eben dieses Jahr und das Vertrauen in Alexander Konrad ist groß und ich bin zuversichtlich.
Das heißt, Roberts Frage, ob Sie beim Saisonziel oben mitzuspielen bleiben, hat sich damit auch erübrigt?
Ja, wie gesagt, das ist unser Ziel. Ich denke, das gestrige Spiel, dass wir durchaus auch höher hätten gewinnen können, wer dabei war, wird mir da beipflichten. Das zeigt, dass es da keine Übermannschaften gibt in der Liga. Und wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass wir eine charakterstarke, spielstarke Truppe auch haben. Wenn jetzt das nötige Selbstbewusstsein kommt, dann traue ich den Jungs zu, ähnlich wie im letzten Jahr auch mal wieder eine Serie hinzulegen. Und dann sieht die Welt schon wieder viel besser aus. Und wie gesagt, ich bin guter Dinge.
Dann, wo habe ich's? Möchte Marco Weiß noch wissen. Ah, Moment. wie ich die formuliere. Der Bürgermeister Kurz hat sich darüber gefreut, dass Hoffenheim gegen Gladbach bei uns spielt und Fußball eine tolle Sache ist. Also Erstliga-Fußball. Er würde sich wünschen, dass im Mannheimer Fußball auch mal wieder so wäre. Was sagen Sie dazu? Und wissen Sie, wie oft er Spiele besucht? Und ganz allgemein, was kann der Herr Kurz für uns tun?
Ja gut, der Herr Kurz war, glaube ich, zumindest mal auf dem letzten Stadtderby im Stadion anwesend, wenn ich mich recht erinnere. Außerdem hat er frühzeitig mir auch schon signalisiert, dass im Falle des Zustandekommens dieses Stadion-Deals mit Hoffenheim er keine Probleme damit hat, dass Waldhof Mannheim gegebenenfalls die Untermieteinnahmen bekommt, beziehungsweise das Recht zur Untervermietung bekommt. Was natürlich auch die Voraussetzung dafür war, dass wir in diese Richtung gearbeitet haben und das möglich gemacht haben. An dieser Stelle, nachdem wir vorhin auch schon uns allzu kritisch über unsere Fanszene geäußert haben, möchte ich an der Stelle auch noch ein Lob loswerden. Ich denke, das ist nicht selbstverständlich, dass mit Hoffenheim doch ein großer Rivale und vor zwei Jahren noch erklärter Erzfeind hier gefahrlos in unserem Spiel seine Spiele macht. Das zeigt, dass unsere Fanszene alles andere als voll ist mit unverbesserlichen Chaoten, sondern dass da durchaus auch Leute sind, die ihr Hirn einschalten können und sich dann auch dementsprechend korrekt verhalten können. Und vor dem Hintergrund muss das auch mal gesagt werden, wenn ich erinnere, was auch viele Medienvertreter noch vor Wochen da prophezeit haben und an Teufel an die Wand gemalt haben, muss man doch jetzt sagen, dass sich da einige auch revidieren müssen. Und das ist freut mich persönlich schon ganz besonders, dass unsere Fans da so tolerant sind und den Hoffenheimern das auch gönnen, dass die eben in unserem Stadion jetzt da ihre Erfolge feiern können.
Der Patriot möchte wissen, was macht den SV Waldhof zu einem besonderen Verein und warum sollte man Ihrer Meinung nach zum SV Waldhof gehen und nicht zu einem anderen sportlich besseren Verein in der Region zum Beispiel? Vielleicht können Sie das, weil wir kurz vor Ende der Sendung sind, mit einem kurzen Aufruf verbinden. Warum sollten denn die Leute am Sonntag gegen Darmstadt ins Karl-Benz-Stadion kommen, Herr Null?
Ja gut, Waldhof Mannheim gegen Darmstadt 98, das ist ein ewig junger Klassiker, der die Fußballbegeisterten links und rechts der Bergstraße begeistert. Und ja, da wird eine tolle Stimmung sein. Und das Schöne ist ja auch, man hat das, ich habe das gestern auch wieder gemerkt, ich bin da mit vier Freunden nach Fürth gefahren gestern und so eine Rückfahrt dann einfach nach so einem Spiel. Man hat sich einfach dann, man ist gut drauf, hat gewonnen, man erzählt wieder die alten Geschichten von früher, weißt du noch da und weißt du noch in dem Stadion und dann und dann. Und das macht einfach einen Traditionsverein aus. Da sind die drei Stunden von Fürth zurück, die sind im 0, nichts vergangen und wir hatten einen riesen Spaß im Auto. Und ich denke, das ist genau das, was Waldhof Mannheim ausmacht.
Ja, wir kommen zum Ende der Sendung. Ich möchte mich bei allen denjenigen entschuldigen, denen ihre Frage wir nicht aufarbeiten konnten. Also liebe Elvira, Webpräsenz und so weiter. Tut uns leid, aber man kann ja auch die Fragen direkt an den Herrn Nöll vielleicht irgendwie über das Forum mal stellen. Was mir aufgefallen ist, ich habe es im Eingang schon gesagt, unser Pressi ist gestresst. In dem Zusammenhang möchte ich fragen, Patriot nochmal, wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, würden Sie noch einmal für dieses Amt kandidieren?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist nach wie vor, auch wenn es bisweilen doch über die Belastungsgrenze hinausgeht, eine riesen Herausforderung und eine riesengroße Aufgabe, der ich mich aber gerne stelle und die unheimlich Spaß macht. Ich muss an dieser Stelle da auch auf meine Mitstreiter verweisen, die sich auch wirklich mit viel Herzblut und allem, was sie haben, hier für den Verein einsetzen und reinknien. Und das macht einfach Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten und ja.
Ich persönlich habe das Gefühl, dass Sie eigentlich eine sehr gute Arbeit leisten und dementsprechend möchte ich mich an irgendeine Frage hier anschließen. Haben Sie schon Abnutzungserscheinungen? Mir persönlich würde es sehr leid tun, wenn Sie schon überlegen, ob Sie irgendwie doch viel kürzer treten müssen.
Nein, also ich bin nach wie vor hoch motiviert und mit vollem Elan dabei. und werde weiter alles in meiner Macht Stehende dafür tun, dass es mit dem Verein wieder nachhaltig bergauf geht. Ich kann allerdings nicht versprechen, ob mir das gelingt, weil Fußball ist Tagesgeschäft, da ist alles möglich und wie gesagt, ich kann nur mein Bestes geben und ob es am Ende dann reicht und der Waldhof wirklich aus dieser doch sehr verfestigten Krisensituation, in der wir uns jetzt schon seit 2-3 Jahren befinden, dass wir da rauskommen.
Gut, der Ivo, der zeigt mir schon eben an, das Break-Zeichen endlich aufzuhören. Ja, eine Stunde ist ziemlich kurz. Wie gesagt, ich möchte mich bei all denjenigen entschuldigen, denen ihre Fragen nicht rangekommen sind. Die eine oder andere Frage kann man auch noch behandeln, wenn das Mikro nicht mehr angeschaltet ist. Und ich hoffe doch, dass gegen Darmstadt wieder die Fans so auf sich aufmerksam machen wie die letzten Jahre, nämlich mit Euphorie den Verein unterstützen, ihre Mannschaft anfeuern und der Region und im Prinzip der Presse keinen Vorwand geben, negativ über uns zu berichten, sondern uns so zu zeigen, wie wir eigentlich sehen, nämlich gut drauf.
Ja, auch ich möchte mich beim Herrn Nöll bedanken, irgendwie, dass er hier heute Abend zur Verfügung stand. Zum zweiten Mal übrigens, Sie sind der erste Studiogast, der zweimal hier bei uns war.
Sehr gerne.
Und möchte darauf verweisen, dass ihr uns in einem Monat wieder hört, nämlich am ersten Mittwoch im Oktober ist das dann. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir sehr viele von euch am Sonntag bei uns um 14 Uhr im Karl-Benz-Stadion gegen Darmstadt 98 begrüßen können. So, jetzt ist der Bernhard gleich dran. Muss ich jetzt noch 20 Sekunden sprechen?
Ja, dann verabschieden wir ihn schon mal.
Genau.
Ich sag auch tschüss und ja, ich hoffe, dass wir uns alle sehen am Sonntag und dann die nächsten 3 Punkte einfahren.
Gut, und am Mikrofon waren heute Abend der Dash,
der Ivo und der Herr Nöll.